Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Michael Winfuhr. Ich bin seit 2011 stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte und eigentlich ein leidenschaftlicher Menschenrechtler. Ich habe nach meinem Studium angefangen, für eine Menschenrechtsorganisation zu arbeiten, die sich mit dem Recht auf Nahrung beschäftigt. Das schon 1987 und also schon lange sozusagen in Menschenrechtsthemen unterwegs, war schon 1993 bei der Wiener Menschenrechtskonferenz und habe dort für die gleichmäßige Anerkennung der wirtschaftlich-sozialen, kulturellen Menschenrechte mich eingesetzt, was inzwischen längst erreicht worden ist. Und auf der Wiener Menschenrechtskonferenz wurde auch über die Stärkung von Menschenrechtsinstitutionen gesprochen. Einerseits wurde danach das Hochkommissariat für Menschenrechte eingerichtet, auch das Amt des Hochkommissars oder der Hochkommissarin, aber auch eben angeregt, dass jedes Land eine nationale Menschenrechtsinstitution haben sollte, die im Grunde Schutz und Förderung von Menschenrechten in dem jeweiligen Land durchsetzt. Ja, und damals habe ich nicht damit gerechnet, später mal für diese Institution in Deutschland zu arbeiten. Sie gab es ja noch gar nicht, aber das war auf alle Fälle, zeigt sozusagen die lange Geschichte, wenn man Menschenrechte umsetzt, wie man vorankommt. Letzte Woche bin ich aus Genf zurückgekommen, weil ich seit 8 Jahren auch von Deutschland nominiert, einer der beiden deutschen Experten sind, die in den Gremien der Vereinten Nationen sitzen, die Menschenrechtsverträge überwachen. Ich sitze getreu meiner Leidenschaft in dem Ausschuss für wirtschaftlich-soziale, kulturelle Menschenrechte und dort überprüfen wir regelmäßig alle 173 Staaten, die diesen Pakt inzwischen unterschrieben haben. Also von 194 Staaten haben doch fast alle weltweit den unterzeichnet und haben jetzt gerade zum Beispiel Länder wie das Vereinigte Königreich, Kroatien, Ruanda, die Philippinen, Peru überprüft. Ich war Länderberichterstatter für Peru und habe auch in den letzten Jahren zum Beispiel Brasilien oder China hatten wir 2023 in Überprüfung. Das zeigt also, diese Gremien überprüfen als unabhängige Institutionen 18 Personen aus 18 Ländern überprüfen dann jeweils die Vertragsstaaten, die Bericht erstatten müssen. Und da bin ich eben, wie gesagt, gerade zurückgekommen.
Vielen Dank, lieber Herr Winfuhr, dass ich heute bereits zum dritten Mal mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung unter Konrad-Adenauer-Stiftung sprechen darf. Wir hatten schon mit der Direktorin Beate Rudolph, wir hatten auch schon mit ihrem Kollegen Hendrik Krämer über das Thema Rassismus und AfD-Verbot gesprochen. Und heute mit Ihnen über Ihre Arbeit. Und ich finde es sehr spannend, wie lange Sie sich schon engagieren, weil das Deutsche Institut für Menschenrechte ist jetzt ja auch in seinem 25. Jahr schon. Also 2001, am 8. März, wurde es gegründet und feiert dann im nächsten Jahr, im März, sein 25-jähriges Bestehen. Also eine ganz tolle Geschichte bereits. Und was in diesem Jahr gefeiert wird, ist das 10-jährige Jubiläum des DIMRE-Gesetzes. Wonach sie auch arbeiten und ihre Berichte vorlegen dürfen und so weiter und die Finanzierung vor allen Dingen sichergestellt haben. Darüber sprechen wir bestimmt auch noch. Sie haben aber jetzt schon ein ganz, ganz wichtiges, spannendes Thema angesprochen und zwar die Menschenrechtskonvention und ihre Arbeit, die Sie jetzt in Genf geleistet haben, zu spannenden Ländern. Und mich würde mal interessieren, es gibt ja viele Länder, die Menschenrechtsinstitutionen mittlerweile eingesetzt haben. Sie waren jetzt für Peru zuständig, auch in der Überprüfungskommission oder in einem Ausschuss. Wie ist Ihr Eindruck? Würden Sie sagen, dass diese Einrichtung der Menschenrechtsinstitutionen tendenziell tatsächlich dazu beigetragen hat, dass sich die Lage der Menschenrechte in den Ländern verbessert hat, die so ein Institut wie jetzt Deutschland, das DIMRE, eingesetzt haben?
Ja, unbedingt würde ich das sagen. Also seit der Wiener Menschenrechtskonferenz sind inzwischen in knapp über 120 Ländern solche nationalen Menschenrechtsinstitutionen eingerichtet, mit ein bisschen variierenden Mandaten und Ausstattung. Aber sie sind aktiv und haben alle das Mandat Schutz und Förderung der Menschenrechte. Das heißt, sie überwachen, wo gibt es Probleme, sie machen darüber Berichte, wie wir jährlich einmal im Jahr an das deutsche Parlament. Sie haben aber auch die Aufgabe, eben Tipps, Empfehlungen zu machen, wie kann man Sachen besser umsetzen. Ja? Das geht auf die Wiener Menschenrechtskonferenz zurück, wie ich gesagt habe, weil eben Menschenrechte auch eine systematische Stärkung brauchen. Diese Institutionen sollen unabhängig sein, der Staat soll sie finanzieren, aber sie sollen ein möglichst unabhängiges Setting haben, wie sie aufgestellt sind. Dazu haben wir ein unabhängiges Budget. Die Direktorinnen werden werden sozusagen formell unabhängig ausgewählt. Wir sind auch in unserer Arbeit nicht weisungsabhängig von der Regierung, können also selbst entscheiden, worein wir schauen. Das wird von der Vereinten Nationen alle 5 Jahre auch überprüft. Dann bekommt man einen A-Status, wenn man unabhängig ist. Wir haben ihn. Es gibt aber auch immer wieder nationale Menschenrechtsinstitutionen, die ihren A-Status verlieren oder nie einen hatten. Ja, verloren hat ihn zum Beispiel die Regierung von Venezuela, nachdem Chavez sozusagen Menschenrechte nicht mehr sehr stark geachtet hat. Auch in Peru hat die nationale Menschenrechtsinstitution derzeit sehr große Schwierigkeiten. Auch in der Türkei gibt es keine A-Status, nationale Menschenrechtsinstitution. Also das zeigt, es gibt viele Länder, auch in Russland, wo eben Probleme da sind, einfach in der Unabhängigkeit, weil die Regierung dann doch interferiert, vorschreibt, wer gewählt wird, welches Budget, was die arbeiten sollen. Aber in weit über 90 Ländern sind die Institutionen unabhängig und leisten einen enormen Beitrag. Also wir hatten jetzt zum Beispiel Kroatien im Review und die Nationale Menschenrechtsinstitution hat uns einen ganz tollen Bericht vorgelegt, wo könnten die Probleme sein in dem Land. Wir hatten das Vereinigte Königreich. Und wir hatten gleich mehrere Institutionen, weil die haben eine in England, eine in Schottland, eine in Wales und eine in Nordirland. Die kamen alle 4 und haben neben der Zivilgesellschaft, die dann auch kommt zu solchen Anlässen, eben doch eine Menge Informationen geliefert, wo und wie Menschenrechte besser umgesetzt werden können. Und diese Beispiele machen deutlich, alle Länder haben Menschenrechtsprobleme. Es ist nicht so, dass man sagen kann, wir bei uns sind sozusagen im grünen Bereich und die Probleme tauchen vor allen Dingen auf in Afrika oder Lateinamerika. Das ist eben nicht der Fall, sondern es gibt in Afrika Länder, die besonders gut dastehen oder vieles gut machen. Und es gibt in Europa Länder, die vieles gut machen, aber es gibt eben auch immer sozusagen gegenteilige Beispiele. Oder es kann auch immer sein, dass man über viele Themen sich nochmal genauer den Blick machen muss. Ja? Also gehen wir wirklich mit unseren Alten fair genug um oder gibt es nicht Formen von Altersdiskriminierung? Ja? Sind wir wirklich bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung schon da, wo wir eigentlich sein könnten? Ja? Behandeln wir alle Menschen, die zu uns kommen als Flüchtlinge, gleichwertig? Ja? Haben wir an vielen Stellen sozusagen Gerechtigkeit, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt? Ja? Oder gibt es dort nicht Ausschlüsse, die zu tatsächlichen, auch wirklichen Notsituationen von Familien führen? Das sind Themen, um die wir uns kümmern. Ja? Natürlich sprechen wir Menschenrechtsprobleme in Deutschland an vielen Stellen anders an, als man das vielleicht in einem Land tun muss, wo gerade eine Autokratie herrscht. Aber für die Menschen, die betroffen sind, sind Verletzungen immer Verletzungen. Ich glaube, das ist zentral, dass man auch die Sachen anspricht und eben auch Vorschläge macht, wie man die Situation hier im Lande auch verbessern kann.
Wenn Sie jetzt in Genf sich so im Detail und in der Tiefe mit den menschenrechtlichen Herausforderungen in vielen Ländern, die zum Teil auch nur schwer vergleichbar sein mögen, befasst haben, würden Sie sagen, dass die Tendenz eher eine schwierige ist, also dass Menschenrechte zunehmend unter Druck geraten?
Wir stellen natürlich fest, dass es mehr Staaten gibt, die man in die Kategorie Autokratien, ja, oder autokratischere Regime zählen kann oder einordnen kann. Und dort haben sie natürlich oft schon das Problem, dass es wirklich keinen offenen Austausch mehr gibt über die Situation auch der Menschenrechte. Gerade Menschenrechtsverteidigerinnen werden sehr oft verfolgt, haben nicht die Möglichkeit, Berichte zu schreiben oder Mandanten, Klienten vor Gericht zu verteidigen oder unabhängige Untersuchungen zu machen. Journalisten werden oft sehr stark eingeschränkt, sodass im Grunde die Kontrollmöglichkeiten, die Checks und Balances in diesen Ländern ausfallen und dann nehmen in der Regel auch die Verletzungen zu, weil man dann im Heimlichen im Grunde mehr diskriminieren kann. Ja? Dass man kastenlose Menschen aus Minderheiten diskriminiert, dass man Ausbeutungsformen toleriert, die in staatlichen Institutionen, aber auch in der Wirtschaft stattfinden könnten. Dass man andere schwere Formen von Menschenrechtsverletzungen, Gewalt gegen Frauen, Menschenhandel und so weiter, solche Themen überhaupt nicht mehr ordentlich angeht oder denen nachgeht. Ja. Und von daher wird die Menschenrechtssituation nicht einfacher, wenn mehr autokratische Regierungen da sind. Ja. Trotzdem ist es auch so, dass selbst in Genf die Staaten, die autoritär regiert sind, oft auch die Überprüfungsverfahren noch sehr ernst nehmen. Ne. Weil es gibt im Grunde bei den Vereinten Nationen als unabhängige, expertengesteuerte Überprüfungsverfahren nur die im Menschenrechtsbereich. Ja. Also auch China kam mit einer Delegation von fast 50 Personen aus allen Ministerien, aus allen Provinzen, um nochmal deutlich zu machen, was sie alles tun, um wirtschaftlich, soziale, kulturelle Rechte umzusetzen, weil in der Darstellung, in der Außendarstellung wollen alle Länder natürlich versuchen, möglichst gut dazustehen. Ja. Und auch England war jetzt mit über 30 Personen da. Also die Länder nehmen das sehr ernst. Selbst ein Land wie Ruanda kam mit 8 oder 9 Leuten, was für die Reisekosten und die Entfernung da natürlich sehr viel ist. Ne? Also die Gremien werden schon ernst genommen, weil es unabhängige Überprüfungen sind. Die gibt es sonst im Grunde in den Vereinten Nationen nicht. Meist hat man freiwillige Commitments und dann ist es ein freiwilliges Reporting dazu. Ja? Also dann ist es auch wichtig, dass das stattfindet, aber diese unabhängige Überprüfung ist schon wichtig.
Sie haben gesagt, dass selbst Länder wie China das ernst nehmen. Hat das auch damit zu tun, dass ja die Ergebnisse ihrer Überprüfungsarbeit auch veröffentlicht werden?
Ja, wir veröffentlichen die abschließenden Bemerkungen. Das sind in der Regel 10 bis 12 Seiten zu jedem Land. Am Montag, nachdem unser Ausschuss schließt, und kein Land, die haben nur das Recht, einmal faktisch zu gucken, ob wir Fehler gemacht haben, indem wir Namen von Gesetzen oder Behörden falsch benannt haben. Aber an unserer sozusagen Beurteilung können sie keine Veränderung vornehmen. Und das ist natürlich auch, meinetwegen jetzt im Beispiel China, das lesen natürlich viele Exil-Tibeter, Exil-Uiguren oder Menschen, die in Hongkong ihre Möglichkeit zu arbeiten verloren haben. Viele Themen kennen wir ja auch mit, ja, und für die ist das natürlich sehr wichtig. Ne? Und genauso wie es jetzt sehr wichtig war, wir hatten aus England zum Beispiel sehr viele Institutionen, die nochmal über Armut in England berichtet haben. Ja? Gerade nach dem Brexit hat das doch ziemlich stark zugenommen, wie stark doch sozialer Ausschluss auch stattfindet, wie schwierig das für viele Menschen ist, zurechtzukommen. Und für die ist das natürlich wichtig, diese abschließende Bemerkung. Es gibt keine Verpflichtung, wir können nichts durchsetzen gegenüber England, aber es ist ein öffentliches Dokument. Es wird in England diskutiert und das bringt natürlich auch eine Aufmerksamkeit für all diejenigen, deren Anliegen dann dort benannt werden. Ja. Es gibt auch im UNO-Bereich eben vergleichbare Überprüfungen dann im Rahmen der Kinderrechtskonvention, im Rahmen der Konvention für Menschen mit Behinderung oder im Rahmen der Konvention der Frauenrechtskonvention. Also diese Schlussfolgerungen sind eben auch für Deutschland relevant und werden in der Regel auch im Parlament dann wahrgenommen bei uns. Ne.
Gibt es denn überhaupt irgendeine Reaktion von den betroffenen Staaten, die jetzt diese Überprüfungsbemerkungen zur Kenntnis nehmen? Also ist da irgendwie so eine Reaktion sozusagen eingeplant in diesem Prozess?
Wir nehmen in unserem Bericht 3 Themen auf, wo wir denken, da ist unmittelbarer Handlungsbedarf und da müssen die Staaten nach 2 Jahren wiederkommen und darüber berichten. Aber wie das dann intern bewertet wird, ob die sich ärgern oder freuen, das wird in der Regel nicht. Das kann man höchstens. Es gibt auch mal Staaten, die dann eine Pressemeldung machen, aber es ist relativ selten.
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so eine Art Länderranking geben wird. Oder kann man sagen, Deutschland ist so im guten Mittelfeld oder Oberfeld, wenn es um diese Überprüfungen geht, also, oder England in diesem Jahr?
Ich glaube, im Menschenrechtsbereich ist es wichtig, deutlich zu machen, ein Ranking macht nicht so richtig viel Sinn. Im Entwicklungsbereich kennen wir das. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen macht den Index menschlicher Entwicklung und dann stehen wir auf Rang 16 oder 18. Dann kann man halt vergleichen, wie viel Geld wird ausgegeben, wie viele Kinder sind eingeschult. Aber im Menschenrechtsbereich geht es ja auch immer um Verletzungen. Ja? Sollen wir jetzt sagen, die Verletzungen an deutschen Kindern sind weniger wichtig als die in Tunesien? Oder es ist ganz schwer, das zu vergleichen. Ja? Auch Menschenrechtsinstitutionen oder zivilgesellschaftliche wie Amnesty International oder Human Rights Watch haben sich auch immer davor gehütet, ein Ranking zu machen. Das ist das Schlimmste, das ist nicht das Schlimmste. Ne? Die machen schon Zahlen deutlich, welche Staaten haben noch die Todesstrafe, wie viele Leute werden vielleicht gefoltert, was liegt uns an Daten vor. Aber daraus ein Ranking zu machen, würde im Grunde den Opfern von Verletzungen das wirkliche Recht absprechen, dass es eine Verletzung ist. Ja? Und auch Leute, die bei uns in Deutschland unter Menschenrechtsverletzungen leiden, sind sehr stark betroffen. Ja, das heißt aber nicht, dass wir jetzt alle Länder auf die gleiche Ebene stellen. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Individualität der Fälle, der Menschenrechtserleidungen oder sowas oder der Probleme ernst zu nehmen. Ja, deswegen kein Ranking im Menschenrechtsbereich. Klar, aber wir sind keine Autokratie.
Erfreulich. Was ich trotzdem noch mal gerne wissen möchte, weil Sie jetzt auch schon so lange dabei sind, Ihrer Erfahrung nach, lernen wir auch aus den Fehlern anderer, beziehungsweise wie andere damit umgehen, dass sie Menschenrechtsverletzungen beheben müssen. Gibt es da sozusagen so eine Art Best Practice, Erfahrungswerte, wo man sagen kann, okay, das Land X war schon mal in so einer Situation, die sind damit so und so gut umgegangen und haben die Menschenrechtsverletzungen auf diese Art und Weise aufheben können? Gibt es also Learning by Looking oder mal zu schauen, wie andere Staaten eben mit diesen Dingen umgehen? Gibt es sowas?
Das machen wir vor allen Dingen im Bereich der nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Ja, also wir haben ja ein europäisches Netzwerk nationaler Menschenrechtsinstitutionen zum Beispiel. Wir können sehr wohl vergleichen, wie wird in bestimmten Themenfeldern eigentlich umgegangen? Was sind vielleicht auch mögliche Politikempfehlungen? Ja, es gibt ja auch Gremien wie der Europarat, die Tipps und Empfehlungen geben, was kann man besser machen, oft auch am Beispiel anderer Länder. Ja, und das gibt's auch. Wir haben auch auf globaler Ebene ein Netzwerk nationaler Menschenrechtsinstitutionen. Das tun wir dort auch. Ne? Ein einfaches Beispiel, wir hatten jetzt Kroatien im Review und Kroatien hat nochmal deutlich gemacht, die sind viel besser digitalisiert als wir in Deutschland. Die haben jetzt zum Beispiel ein Tool eingeführt, dass man alle Sozialleistungen sozusagen auf einen Blick sehen kann und die Beantragung erleichtern kann, aber auch Doppelnutzung vermeiden kann. Ja, das heißt, Staat, Bürger hat ein eigenes, ein einheitliches Fenster, wie sie sich gegenüberstehen. Das wäre, glaube ich, auch für das deutsche Sozialleistungssystem ein tolles Instrumentarium. Es würde einerseits die Informationen der Bürger verbessern. Was kann ich beantragen? Wo kann ich es? Es würde es dem Staat leichter machen zu sehen, was kriegt die Familie, was kriegt die Person von anderen Institutionen. Also solche Tools zum Beispiel wär toll, ja? Oder wir hatten mit der Bundesregierung mal darüber diskutiert, gibt es eigentlich ein Streikrecht für Beamte? Ne? Und dann wurde mal gesagt, das ist nicht möglich bei uns, weil wir Beamte kümmern sich um essentielle Dienste. Ich lernte bei der Überprüfung von Estland, dass die sagen, okay, Beamte dürfen streiken, aber immer nur die Hälfte, damit die essentiellen Dienste sichergestellt werden. Und das sind so Beispiele, wo man lernen kann. Man kann durchaus über diese Themen reden und sogar aus Beispielen auch sehr viel lernen. Was kann man besser machen? Wie kann man besser Menschenrechte gewährleisten in der Situation?
Es gibt ja einige Länder, die in einem furchtbaren Abwärtstaumel sich befinden, menschenrechtlich. Dazu gehört auch Afghanistan. Und was wahrscheinlich viele überraschen wird, Afghanistan hatte tatsächlich mal ein Menschenrechtsinstitut im A-Status, also politisch unabhängig. Jetzt gab es die Rückkehr der Taliban an die Macht und die Mitarbeiter des afghanischen Menschenrechtsinstituts mussten ihr Heimatland verlassen. Und einige sind jetzt auch nach Deutschland ausgereist. Was können Sie uns über die Situation dieser afghanischen Menschenrechtler aktuell sagen?
Mit der Machtübernahme der Taliban, die ja auch sehr überraschend kam, auch für viele der Staaten, die Afghanistan ja lange unterstützt haben, hat sich die Menschenrechtssituation vor Ort dramatisch verändert. Ja, es gibt ja auch die jährlichen Berichte des UN-Sonderberichterstatters zu Afghanistan. Wir haben ja damals relativ mithelfen können oder viele auch in Deutschland ansässige Organisationen mit der Bundesregierung sich darum gekümmert, einerseits die Angehörigen sozusagen von Familien, die für Deutschland selber gearbeitet haben, die Armee unterstützt haben als Lkw-Fahrer, als Übersetzer, damit die nicht gefährdet werden, danach durch die Afghanen, denen sicherzustellen, dass sie möglicherweise hier hinkommen können. Aber das wurde auch ausgedehnt für einige der besonders im Menschenrechtsbereich aktiven Menschen. Ja. Also wir hatten einen intensiven Austausch, auch immer Zusammenarbeit mit der afghanischen Menschenrechtskommission, die sich insbesondere für Frauenrechte eingesetzt hat. Ja. Also dafür, dass Frauen Schulbildung bekommen können, dass sie Möglichkeiten haben zu arbeiten, dass traditionelle Formen der sozusagen Verletzungen von Rechten an Frauen aufgearbeitet werden. Und die afghanische Menschenrechtskommission hat ein tolles Programm entwickelt, war sehr in allen Regionen unterwegs. Und natürlich, die Taliban waren das Erste, was sie sozusagen angegriffen haben. Wir standen vor den Türen, wir haben geklopft und haben gesagt, sie arbeiten doch für die. Und wenn die Personen da waren, wurden auch viele gleich erschossen. Das zeigt, wie dramatisch die vorgegangen sind. Und die Menschenrechtsverteidiger waren ihnen bekannt. Ja. Die waren sehr unbequem, weil sie eben auch vieles aufgebrochen haben, was in der Gesellschaft auch traditionell immer wieder stattfand, was sie gern auch als Bild von einer Gesellschaft haben wollen. Ja. Und da sind Frauenrechte eben oder religiöse Vielfalt gar nicht vorgesehen. Ja. Diese Personengruppen sind sehr unter Druck gekommen und es war gut, dass Deutschland doch auch einige aufgenommen hat. Ich glaube, Deutschland hat mit die meisten Personen aus Afghanistan, aus dem Menschenrechtsbereich auch mit aufgenommen. Das muss man auch sagen, war eine wirklich wichtige Tat. Jetzt ist natürlich das Programm sehr unter Druck gekommen und der allgemeinen Diskussion über Flüchtlinge. Ja, auch im Sondierungspapier wird gesagt, wir wollen diese Programme eigentlich nicht weiterführen. Aber es gibt immer noch sehr viele Menschenrechtsverteidiger in Afghanistan, die eigentlich raus müssten und denen wir auch eine Zusage gemacht haben, denen auch das Auswärtige Amt eine Zusage gemacht hat. Da gehören auch noch weiter Mitarbeiter zu, die im Risiko sind, weil sie in Deutschland geholfen haben, als die deutschen Truppen dort waren. Und da wäre es schon sehr wichtig, das Programm nicht einzustellen. Also den Menschen, denen man Zusagen gemacht hat, die sich mit Mut engagiert haben in ihrem Land für Veränderungen, jetzt auch zu ermöglichen, dass sie nicht weiter da verfolgt werden.
Sehen Sie die Situation in Afghanistan perspektivisch genauso schlimm, wie es jetzt seit einigen Jahren unter den Taliban aussieht? Oder glauben Sie, dass es auch, weil ja auch diese neuen Machthaber internationale Anerkennung suchen und zum Teil ja auch finden, durch China, Iran, tendenziell auch Russland, dass es dort auch eine Moderation der Verhaltensweisen geben könnte, gerade im internationalen Kontext, UNO, weil Sie Frauenrechte auch schon angesprochen haben, dieser totale radikale Kahlschlag bei den Frauenrechten, auch im Bildungssystem, das schadet dem Land ja selber ganz massiv, heute schon, auch im medizinischen Bereich. Sehen Sie da gar keine Hoffnung, dass auch diese Extremisten und Terroristen und Frauenverächter irgendwann einlenken könnten?
Von außen Länder umzustülpen ist nicht so einfach. Ja, und die Beispiele, die wir hatten im Irak oder in Afghanistan, zeigen nicht, dass das sehr einfach ist oder sehr von erfolgsgekrönt ist. Ja, das heißt, der Widerstand muss im Grunde aus den Ländern selber kommen. Ja, das heißt, was wir tun können, ist mutig diejenigen zu unterstützen, die sich in den Ländern für Reformen einsetzen. Ja, wie natürlich das auch im Iran immer wieder passiert, ja, auch von der Bundesregierung passiert ist, eben Frauen, die sich dort für ihre Rechte einsetzen, aber auch andere Gruppen mit zu unterstützen. Ich glaube, das ist wichtig. Das zeigt aber auch nochmal, wie zentral Menschenrechtsverteidiger in diesen Ländern sind und wie hochgefährdet sie sind. Ja, die arbeiten immer mit ihrem eigenen Leben unter Risiko. Ne? Und wir haben natürlich Länder, die aus verschiedenen Gründen autokratisch sind. Und in manchen ist es leichter, bestimmte Menschenrechte umzusetzen. In China kriegt man mehr Unterstützung für wirtschaftlich, sozial, kulturelle Rechte, weil das eine Entwicklungsdiktatur ist. Die wollen selber bestimmte Sachen entwickeln. Sie finden aber auch Länder wie, glaube ich, Iran oder Afghanistan, wo erstmal die Entwicklungslogik, die Sie gerade angesprochen haben, gar nicht vorhanden ist, wo es um Machterhalt geht, Absicherung von Fründen. Und da ist es ganz schwierig voranzukommen, ja. Das braucht einen langen Atem. Ja, ich glaube, wir alle müssen dann wissen, die Unterstützung ist langfristig notwendig. Ne? Aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, auch zu Zeiten des Kalten Krieges hatten wir ja nie die Hoffnung oder die Erwartung, dass sich was verändern könnte. Ja? Und es hat dann auf einmal doch geklappt. Ja? Also die Unterstützung von Menschen, die sich für ihre Rechte einsetzen, ist, glaube ich, immer wichtig gewesen. Sie war zu Zeiten des Kalten Krieges wichtig und sie wird eben auch in diesen Ländern wichtig sein.
Sie haben humorvollerweise schon gesagt, dass wir Gott sei Dank keine Autokratie sind in Deutschland. Ich möchte doch noch mal darauf eingehen, bald 25 Jahre Deutsches Institut für Menschenrechte und 10 Jahre Dimmere Gesetz. Was hat sich in Ihrer Perspektive in Deutschland sowohl hinsichtlich der Lage der Menschenrechte als auch hinsichtlich der deutschen Menschenrechtspolitik in diesem Vierteljahrhundert auch aus Ihrer Perspektive verändert, vielleicht auch zum Positiven gewandelt?
Naja, Deutschland hat das Institut ja zunächst so ein bisschen zögerlich eingerichtet, weil man sagte, haben wir denn überhaupt Probleme hier? Haben wir nicht einen funktionierenden Rechtsstaat? Brauchen wir das noch? Ja, und ich glaube, im Laufe der Jahre erkennt man immer mehr, wir haben einerseits durch die wachsende Transparenz, wir haben einen Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe inzwischen, früher mal ein Unterausschuss, der inzwischen sich in die Sachen reinschaut. Wir erleben, dass in vielen Politikfeldern menschenrechtliche Standards auch systematischer umgesetzt werden. Also es gibt dort immer Fortschritte. Aber natürlich muss man auch immer wieder gucken, wo sind meinetwegen Problembereiche, die seit langem oder die nachhaltig Verbesserungen bedürfen. Ich will mal ein paar nennen. Ja? Gewalt gegen Frauen. Ja? Wir haben über 170 Todesfälle jedes Jahr durch Gewalt, meistens in Familien, wo Frauen getötet werden, oft von ihren ehemaligen Partnern, ja, oder durch sexuelle Gewalt. Ja. Das sind natürlich Todeszahlen, die würden wir in anderen Bereichen gar nicht akzeptieren. Ja. Das zeigt immer, Themen gibt es, die kaum wirklich systematisch genug aufgearbeitet sind. Da muss mehr geschehen, das dürfen wir uns im Grunde so nicht gefallen lassen. Ja. Also wir müssen da aktiver werden. Und es gibt meinetwegen Themen Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Es gibt nach wie vor eine Riesenzahl von Menschen mit Behinderungen, die noch in Sondereinrichtungen sind, wo es schwierig ist, sie in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir haben noch keine inklusive Schulbildung wirklich umfassend oder so weit wie möglich auch realisiert. Das zeigt nochmal, was Not tut. Ja. Und wir stellen auch Bereiche fest, ich nenne mal das Beispiel Recht auf Wohnen, wo der Zugang zur Wohnung eigentlich für Menschen mit niedrigerem Einkommen zunehmend aussichtsloser wird oder schwieriger wird. Ja. Und das führt natürlich auch dazu, dass Leute zum Beispiel Ängste haben. Ja. Wenn man das Heim, die Heimat nicht mehr hat oder Angst hat, sie zu verlieren, dann wird es natürlich auch, fühlen sich Leute unsicher, verunsichert in ihrer. Ja, wenn wir dann noch Inflation haben, Lebensmittel werden teurer oder Energiepreise werden teurer, dann kann das zu existenziellen Krisen auch führen. Ja, das sind nur einige Beispiele, ich kann jetzt gar nicht alles auffächern. Ne? Das zeigt, es macht deutlich, wir müssen immer wieder auch sozusagen über Politikfelder neu nachdenken, prüfen, wie können wir die Situation bei der Inklusion, beim Recht auf Wohnen verbessern. Welche Instrumente haben gewirkt? Wie kann man die Instrumente verbessern? Vielleicht gibt es auch neue Probleme, ja, durch die schnelle Öffnung des Wohnungsmarktes, ausländische Investoren und so weiter. Ist der Markt vielleicht noch schwieriger geworden, als er früher war? Die müssen immer wieder neu analysiert werden.
Vielen Dank. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat sich selbst so eine Art Fünfjahresplan gegeben, eine Strategie 2024 bis 2028, die den Namen trägt, die Herausforderungen unserer Zeit menschenrechtlich gestalten. Darin werden 4 Aufgaben beschrieben. Erstens die Gleichheit aller Menschen bekräftigen und den gesellschaftlichen Zusammenhang stärken. Zweitens Menschenrechte, Rechtsstaat und zivilgesellschaftliche Freiräume stärken. Dritte Aufgabe den fundamentalen Wandel der Lebensgrundlagen menschenrechtlich gestalten. Und 4. Aufgabe die Institution Deutsches Institut für Menschenrechte stärken. Ich würde ganz gerne die Aufgabe 3 kurz mit Ihnen diskutieren. Den fundamentalen Wandel der Lebensgrundlagen menschenrechtlich gestalten. Da Sie da in dem Papier auf 2 ganz große Themen eingehen. Einmal ist das Thema Klimawandel und die grundlegende ökologische Veränderung verhindern und die Anpassung menschenrechtlich gestalten. Und das zweite Thema ist Auswirkungen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz menschenrechtlich gestalten. Das sind so große und dynamische Themen, über die wir auch jeden Tag praktisch diskutieren. Wie muss und wird sich die Arbeit des Deutschen Instituts für Menschenrechte verändern, um bei der menschenrechtlichen Bearbeitung dieser Transformationsprozesse, die damit verbunden sind mit diesen Themen, in der Politikberatung, die auch Aufgabe des Deutschen Instituts für Menschenrechte ist, eine Rolle spielen zu können?
Wir haben mit unserer Strategie natürlich die Themen angesprochen, bei denen wir denken, dass die für die Umsetzung oder Realisierung aller Menschenrechte, ein Leben in Menschenwürde, zukünftig von großer Bedeutung sein werden. Ja, und wir haben zum Beispiel im Bereich Klima, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, Vorschläge zu machen, wie man mehr CO2 einspart. Das kann es nicht sein. Aber wir haben einige Themen, die von hoher menschenrechtlicher Relevanz sind. Zum Beispiel ist im letzten Legislaturperiode ein Klimaanpassungsgesetz diskutiert worden. Also was muss Deutschland machen, um frühzeitig zu identifizieren, zum Beispiel wo gibt es Risiken und wie müsste man eigentlich Menschen, die von den Risiken betroffen sind, helfen? Nehmen Sie die Katastrophe im Ahrtal. Ja. 140 Menschen sind gestorben. Hätte man das wissen können? Wahrscheinlich ja. Wir müssen uns sozusagen darauf einstellen, dass Deutschland Vorhersagen für sowas hat. Ja. Und dann auch meinetwegen Bebauungspläne macht, dass nicht in Hochrisikozonen, wo Fluten zu erwarten sind, noch mehr Häuser gebaut werden. Ja. Wenn in Alpentälern Hangrutsche zu erwarten sind, muss man im Grunde gucken, muss man nicht Leute umsiedeln, die sonst vielleicht beim nächsten Mal betroffen sind. Also diese Anpassungspolitik, wo wird es Extremwetterereignisse geben, wo werden vielleicht landwirtschaftliche Regionen trocken fallen, man muss mit den Bauern nach Alternativen suchen. Das ist ein ganz zentraler Aspekt, mit dem wir uns mit Klimawandel auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in dem Prozess versucht deutlich zu machen, wie kann man menschenrechtliche Sensibilität in die Anpassungsmaßnahmen reinkriegen. Dazu würde auch gehören, meinetwegen, das Thema Hitze. Ja, Hitzetote, 10.000 im letzten Jahr in Deutschland. Keiner kann genau sagen, wie viel sind jetzt sozusagen normale Hitze und wie viel sind zusätzlich durch den Klimawandel hinzugekommen. Die Klimaforscher sagen, vieles von denen ist klimarelevant. Das heißt, wir müssen über Maßnahmen nachdenken. Was kann man machen? Ja, also Dänemark, die da zum Beispiel ziemlich weit fortgeschritten sind, haben zum Beispiel für alte Leute in Altenheimen Klimaanlagen einbauen lassen. Ja, oder haben im öffentlichen Raum, wenn im Sommer Menschen betroffen sind, auch sozusagen Noträume geschaffen, zum Beispiel Tiefgaragen, die auch Erkern sind, die auch sozusagen so ausgewiesen sind, dass Leute, die wirklich in Hitzenot kommen, sich dort auch zurückziehen können. Also dass man überlegt, wie macht man eine Stadt eigentlich so in der Umbau, dass sie genau mit solchen Risikogruppen umgehen. Das klingt vielleicht erstmal weit weg, aber 10.000 Tote sind 2,5-mal so viel wie die Verkehrstoten, die wir haben. Ja, und jetzt überlegen Sie mal, was wir für Voraufgaben machen, damit die Knautschzone genau so gebaut wird, dass möglichst wenig Leute bei Unfällen sterben und so weiter. Zu Recht machen wir das, ne? Aber wir müssen uns eben auch auf diese aufkommenden Probleme orientieren, und da ist eben doch viel zu tun. Ja, und das sozusagen aus einer menschenrechtlichen Perspektive, also Recht auf Gesundheit bei Hitzetoten oder eben auch Anpassungsmaßnahmen, Umsiedlungen, das sind sozusagen menschenrechtliche Aspekte, die wir versuchen da einzubringen. Wir gucken auch drauf, ob Deutschland in seinen internationalen sozusagen Beziehungen zum Beispiel sich beteiligt an den Finanzierungen für Anpassungsmaßnahmen in ärmeren Ländern, die das nicht können. Das natürlich auch, ne? Auch das Thema Digitalisierung können wir natürlich nicht umfassend betrachten, aber wir können gucken, wo werden dort menschenrechtliche Probleme auftauchen, wie müsste man die eigentlich angehen. Ja, also wo können das Probleme sein, zum Beispiel mit der Privatisierung von Daten. Ja, wo können Leute ausgebeutet werden, ja, wo können Leute durch Fehlinformationen oder so betroffen werden. Es kann auch sein, dass wir zum Beispiel uns viel stärker darum kümmern müssen, was durch die Digitalisierung an weiteren Folgeproblemen kommt. Denken Sie an den Arbeitsmarkt, die ganzen Plattformökonomie, die sich entwickelt hat. Das sind arbeitsrechtliche Probleme. Ja, also wie kann man sicherstellen, dass diese Menschen sich organisieren können, dass sie Arbeitnehmerinnenrechte haben? Das sind Konsequenzen von Digitalisierung, ne? Und das können Sie jetzt auf die Gestaltung von Algorithmen anwenden. Sie können es für den digitalen Zugang zum Bankkonto, ist ja für alte Leute eigentlich noch gewährleistet, bis hin eben zu Plattformökonomien an verschiedensten Beispielen durchdenken. Ja, auch bei Gesundheitsdaten, der Zugang darauf. Also das sind alles relevante menschenrechtliche Fragen. Und die zu durchdenken, das ist sozusagen, kann unsere Rolle sein. Ja, wir können natürlich als Institutionen auch immer nur uns selektiv dann einzelne Themen auswählen. Aber in der Strategieplanung haben wir die mal benannt, weil das eben doch zwei Herausforderungen sind, die sehr gravierend sind, ja, um die wir uns auch langfristig kümmern müssen, ne? Bei dem Thema ökologischer Rahmenbedingungen steht auch noch Biodiversität. Das ist so ein Thema, was in Deutschland kaum diskutiert wird. Aber auch dort geht es ja darum, wie kann man Artenvielfalt, die Bienen und anderes erhalten. Und die Fragen sind auch nicht egal für uns. Ja, wenn wir uns da nicht ordentlich drum kümmern, wird das gravierende Auswirkungen haben, menschenrechtlicher Art, ne? Natürlich sind jetzt, wenn man im globalen Maßstab guckt, die Klimaauswirkungen in anderen Ländern möglicherweise viel, viel stärker. Ja. In der Indusflut in Pakistan 2022 waren 30 Millionen Menschen betroffen, die zum Teil ihr Haus und ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen verloren haben. Ne. Das sind natürlich Größenordnungen. Der Tropensturm Haiyan 2008 auf den Philippinen oder 2010 hatte 8 Millionen Menschen betroffen. Also die Waldbrände in Kalifornien gerade. Aber wir merken, an vielen dieser Stellen ist eine Klimaanpassungsmaßnahme möglich. Natürlich müssen wir das Maximum versuchen, Klimawandel zu vermeiden. Aber menschenrechtlich gesehen ist auch wichtig, dass wir uns darum kümmern. Bei Klimawandel kommt übrigens noch hinzu, dass wir den Klimawandel auch so gestalten müssen, dass nicht wir Härten haben sozialer Art. Wir müssen ihn im Grunde sozial gerecht gestalten, ja. Wenn wir über die Gestaltung von Wärmepumpen, ja, oder Heizsystemen nachdenken, müssen wir natürlich sicherstellen, dass meinetwegen die Anpassung an den Klimawandel durch moderne Technologien nicht dazu führt, dass Menschen sich Miete nicht mehr leisten können. Ja, also wir müssen über diese Kombination aus sozialer Transformation an den Klimawandel und technischer Transformation nachdenken. Auch das ist ein Thema, was, glaube ich, in der letzten Legislatur nochmal deutlich geworden ist. Es ist ein hochrelevantes, ja. Und das trifft eben auch viele Bereiche eigentlich unseres Wirtschaftens, betrifft auch Arbeitsplätze. Auch da müssen wir drüber nachdenken, wie kann man damit umgehen, dass nicht Arbeitsplätze oder Menschen arbeitslos werden im Grunde in diesem Transformationsprozess. Wie kann man möglichst sicherstellen, dass sie eine sichere Zukunft haben.
Vielen Dank. Sie haben ja beim Thema Digitalisierung auch schon die Anmerkung gemacht, dass es Länder gibt, die da schon sehr weit sind, auch gerade was so Service-Geschichten angeht für die Bürger. Deutschland hinkt da vielleicht in manchen Bereichen noch stärker hinterher. Trotzdem stellt sich ja die Frage, es gibt ja auch in Deutschland noch einen sehr hohen Anteil, insbesondere älterer Menschen, die noch nicht mal ein Smartphone besitzen, eine ziemlich große Zahl sogar, die also weder Online-Banking noch sonst irgendwelche Service-Geschichten online wahrnehmen können, weil sie einfach diese Hardware nicht haben. Wie denken Sie, sollten wir, wenn wir jetzt auch nachholen müssen noch beim Thema Digitalisierung im Vergleich zu europäischen Nachbarn, wie sollten wir diese analogen Mitbürger, wie sollten wir die davor schützen, dass sie zurückgelassen werden? Gerade wenn sie ohnehin zu einer Gruppe gehören wie ältere Menschen, die vielfach Probleme haben mit Diskriminierung und so weiter.
Rechte Ältere ist ohnehin ein Thema bei uns in der Gesellschaft, ja. Und bei Älteren und Digitalisierung gibt es eine doppelte Problemstellung. Ja? Einerseits ist es der Zugang. Man kann auch viel stärker darüber nachdenken, wie man Zugänge schaffen kann. Wir haben ja vor allen Dingen, meinetwegen bei Altersarmut, viele alte Frauen, haben die überhaupt die Ressourcen, Zugänge zu haben? Also es kann auch eine Zugangsfrage sein, wie ist das in Altersheimen geregelt? Gibt es dort Möglichkeiten und so weiter? Also die Frage, wie kann man alte Menschen auch Möglichkeiten der Digitalisierung offerieren oder möglich machen, ist sicherlich das eine Thema. Ne? Das andere ist, wie kann man sicherstellen, dass, wenn wir digitalisierte Service anbieten, alte Menschen trotzdem noch Möglichkeiten haben, Dienstleistungen zu beantragen. Ja, wenn sie ihre Bahnkarte jetzt nur noch elektronisch haben können, wie machen sie das eigentlich, ja, wenn sie kein Smartphone haben? Ja? Wie können sie das machen, wenn sie bestimmte Anträge, Formulare oder Termine im Bürgeramt eigentlich nur noch online kriegen? Ja? Es muss Möglichkeiten geben der analogen Gestaltung. Ja? Und das heißt auch, dort ist sozusagen eine Menschenrechtsabschätzung. Was sind eigentlich die Anliegen, die wichtig wären? Was braucht man für Übergangsmaßnahmen? Vielleicht, wenn die jetzige Generation Z ins Altersheim kommt, werden die ganz anders drauf sein, ja, und das viel besser können. Aber wir müssen jetzt natürlich gucken, was ist notwendig, um sozusagen Exklusionstatbestände auszuschließen. Ne? Das würde auch gelten, Zugang zu Krediten oder vielleicht zu Möglichkeiten, die im Bankenwesen wichtig sind. Ne? Ich will nur diese Stichworte nennen, das sind nicht gleich immer die Lösungen, aber das sorgfältig zu planen ist wichtig.
Sie hatten schon den Vollausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Deutschen Bundestag, der im letzten Jahr sein 25-jähriges Bestehen als Vollausschuss gefeiert hat, angesprochen. Im Dezember vergangenen Jahres hat das Deutsche Institut für Menschenrechte seinen bereits 9. Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland veröffentlicht und im Ausschuss vorgestellt. Über den Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2024. Der Bericht will zur menschenrechtlichen Evaluierung von Gesetzen und Erkennen neuer menschenrechtlicher Gefährdungslagen beitragen, schreiben Sie. Und da würde mich mal interessieren, ob Sie aktuelle Beispiele nennen können oder exemplarische Beispiele dafür für diesen Anspruch nennen können.
Ja, wir greifen also jedes Jahr einige Themen auf. Wir erheben nicht den Anspruch, einen umfassenden Bericht über die Lage der Menschenrechte leisten zu können. Das könnten wir auch von den Ressourcen gar nicht. Wäre auch eine Anmaßung, glaube ich, weil es eben doch sehr viele Themen auch in unserem Lande gibt. Ne? Aber wir kümmern uns immer wieder auch um die Frage einzelner Problembereiche und da greifen wir immer 6, 7 raus. Ich will mal eins nennen, zum Beispiel Wohnungslosigkeit. Ja, darum haben wir uns in den letzten Jahren sehr intensiv gekümmert. Was gibt es an Möglichkeiten, Wohnungslosigkeit zu überwinden, aber auch wie geht man mit Wohnungslosen um? Ja, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es gibt Notunterkünfte für Wohnungslose, die aber oft natürlich in sehr schlechtem Zustand sind, vor allen Dingen, wenn sie dort längerfristig leben. Wie ist es also möglich, dass man Standards für Wohnungslose sozusagen so aufhebt, dass sie im Grunde Wege finden aus der Wohnungslosigkeit heraus? Ja? Es gibt auch einen nationalen Aktionsplan inzwischen zur Wohnungslosigkeit, dessen Erarbeitung wir begleitet haben, auch kommentiert haben, um zu sagen, es muss halt für diese Phasen, wie kriegt man Leute aus der Wohnungslosigkeit heraus, behandelt man sie in Notunterkünften, was gibt es sonst für Möglichkeiten der Unterbringung, was für begleitende Maßnahmen notwendig wären, das alles sozusagen mit zu durchdenken. Da hat die letzte Bundesregierung, jetzt das Bauministerium, gearbeitet, das muss jetzt natürlich umgesetzt werden und da kümmern wir uns auch drum. Ja. Das ist ein Thema, was, glaube ich, ein wichtiges Thema ist, gerade in Verbindung mit dem von mir beschriebenen schwierigen Wohnungsmarkt. Wir haben natürlich in der Wohnungslosigkeit auch andere Gruppen. Es gibt auch immer Leute, die nicht wegen des Wohnungsmarktes, sondern wegen psychischer oder Lebenskrisen dort landen. Wir haben auch einige Wohnungslose, die aus Osteuropa gekommen sind, weil sie dort vielleicht noch schlechter behandelt werden oder gar keine Rechte haben. Damit müssen wir auch umgehen. Aber letztendlich ist wichtig zu gucken, was gibt es für wirkungsvolle Formen, um Menschen aus der Wohnungslosigkeit herauszubekommen und ihnen sozusagen einen Restart zu ermöglichen. Ich glaube, das wäre wichtig. Das ist ja bei wirtschaftlich-sozialen, kulturellen Rechten grundsätzlich so. Der Staat soll sich in angemessener Weise um diese Probleme kümmern und auch nachweisen, dass er sozusagen die verfügbaren Mittel, die er hat, dafür einsetzt. Wichtig ist, das heißt verfügbare Mittel, es wird nichts Unmögliches erwartet. Aber wir als Ausschuss würden auch immer überprüfen, setzt der Staat denn die Mittel ein? Ja? Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, im Bereich Bildungspolitik, ne, gibt Deutschland im Schnitt 4,2% des Bruttosozialprodukts für Bildung aus. Der Durchschnitt der Industrieländer, der OECD-Länder, gibt 4,9% aus. Ja, und die Spitzenreiter wie Finnland oder Südkorea auch 6,2, also 50% mehr als wir. Und wenn das natürlich 10, 15 Jahre so stattfindet, merkt man, dass wir am Ende doch eine ziemlich runtergekommene Schulinfrastruktur haben. Ja, dass uns Lehrer fehlen, Schultoiletten, all das, was wir immer beschreiben, ja, dass wir im Grunde zu wenig Integrationskurse haben. Ja, und wenn wir dann am Ende 16, 17%, glaube ich, sind das von Schülern ohne Schulabschluss haben, ist das im Grunde eine menschenrechtliche Problemlage, ja, beim Zugang zur Bildung. Ne? Das zeigt doch mal an, mit Geld alleine kann man das nicht machen, aber wir müssen auch die Mittel, die notwendig sind, umsetzen, damit wir die, das führt auch dann eben zur sozusagen Integration aller Menschen in die Gesellschaft. Ja. Und wie wichtig das ist im Bildungsbereich, habe ich, glaube ich, gerade mit den 2, 3 Daten beschrieben, was da noch zusätzlich erfolgen sollte. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig. Da können auch Menschenrechte eben helfen, solche Exklusionstatbestände wie bei Wohnungslosigkeit zu überwinden. Ja. Wir hatten jetzt im Bericht neben dem Thema Wohnungslosigkeit uns auch nochmal natürlich mit der Verantwortung von Unternehmen beschäftigt, dem sogenannten Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ist das eine, oder dem Thema Wirtschaft und Menschenrechte, was können Unternehmen dort tun? Und haben in unserem Bericht auch nochmal dafür geworben, dass wir doch wahrnehmen, in welchem hohen Engagement sich deutsche Unternehmen eigentlich dem Thema annähern. Wir haben im Grunde kaum erlebt, dass es Widerstände gibt. Viele Unternehmen haben begonnen, sich auf den Weg zu machen. Wie können sie selber vielleicht ihre Lieferketten auch so verbessern, dass es dort nicht zu Menschenrechtsproblemen kommt? Das ist der Grundgedanke des Themas, ne? Dass man Unternehmen mit dazu gewinnt, mit dazu zu helfen, Menschenrechte auch umzusetzen. Ne? Natürlich ist das wichtig, weil durch die Globalisierung viele Unternehmen haben Standorte in allen möglichen Ländern aufgemacht und auf einmal haben sie auch die ganzen Menschenrechtsprobleme vor Ort. Ja, da mag es gute Gesetze geben, aber es gibt keinen Labor Inspector, keiner, der kommt und überprüft, wird da eigentlich die Arbeitssicherheit eingehalten. Und in diesen Situationen kann natürlich das Unternehmen selber auch dort, wo es Einfluss hat, so sagen, dass auch die UN-Leitprinzipien eben mithelfen, so etwas umzusetzen. Und das machen viele Unternehmen auch, weil sie selber gerne ein Interesse haben, gute Produkte anzubieten, weil ihre eigenen Mitarbeiter da oft nachfragen. Das darf man gar nicht unterschätzen. Jeder arbeitet auch gerne in einer Firma, die sich da sehr gut drum kümmert. Und ja, das sind auch langfristig eine stabile Absicherung von Lieferketten. Das führt zu stabilen Liefernetzwerken. Also wir haben nochmal dafür geworben, sozusagen das Thema auch wirklich umzusetzen. Und wenn es dort zu viel Bürokratie gegeben hat bei dem Aufbau der Gesetze, kann man die ja möglicherweise auch so reduzieren, dass nicht der Schutz, der angestrebt ist, verloren geht, sondern vielleicht die Bürokratie, die nicht nötig ist, verloren geht. Ja, also das wäre, glaube ich, ein wichtiger Aspekt an der Stelle.
Deutschland hat hier als eines von sehr wenigen europäischen Ländern schon ein nationales Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eingeführt und die EU hat jetzt das europäische Lieferkettengesetz nochmal von 2026 auf 2028 verschoben. Dadurch wird ja die Schieflage immer größer für deutsche Unternehmen, die eigentlich einen gewissen Vorsprung hatten in der Umsetzung, was Sie jetzt auch gerade angedeutet haben, dass Sie auch zum Teil sehr, sehr engagiert schon darum bemüht sind, menschenrechtliche Risiken in den Lieferketten zu reduzieren und zu erkennen und auszuschalten. Wie bewerten Sie das, vor allem, weil Sie vorhin auch schon angesprochen hatten, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte ja auch in diesem europäischen Netzwerk der europäischen Menschenrechtsinstitution ENRI mitarbeitet. Welche menschenrechtspolitische Diskussion brauchen wir aktuell auf der europäischen Ebene, auch zwischen den unter den europäischen Menschenrechtsinstitutionen, damit das nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag am Ende noch verschoben wird, diese Einführung des europäischen Lieferkettengesetzes?
Vielleicht ist zunächst nochmal wichtig zu sagen, es gibt zwar das deutsche Lieferkettengesetz, was auch gilt für die Unternehmen, aber die Berichtspflicht ist derzeit ausgesetzt, ja, weil man schon wusste, wenn mit dem europäischen Lieferkettengesetz kommt eine eigene Berichtspflicht und die alte Bundesregierung hatte schon Unternehmen gesagt, ihr müsst jetzt nicht doppelt berichten nach dem deutschen, sondern man hat dann im Grunde eine Wahlmöglichkeit. Ja. Nun ist aber die Berichtspflicht liegt noch nicht ganz fest nach dem europäischen Gesetz. Die soll erfolgen nach der CSRD, der Corporate Responsible Sustainability Directive. Und die ist aber, die wird noch möglicherweise auch überarbeitet. Ja? Und jetzt hat man auch gesagt, man will die Berichtspflichten bis 2028 ganz aussetzen, nochmal auf europäischer Ebene. Das ist natürlich für viele Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, auch schwierig. Ja, also sie haben Menschenrechtsbeauftragte eingesetzt, sie haben einen ersten Bericht, 139 Firmen haben, glaube ich, einen Bericht abgegeben, hinterlegt bei der Aufsichtsbehörde, dem BAFA, aber es ist nie bearbeitet worden und jetzt fragt auch keiner mehr nach. Ja, das, was machen die Unternehmen jetzt mit den Daten, die sie erhoben haben, mit dem ganzen Aufwand, ihre Lieferkettentransparenz herzustellen? Viele sind ein bisschen verzweifelt, die ich auch kenne, die in dem Bereich arbeiten und sagen, wir werden hier zur Lachnummer im Unternehmen. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt hier berichten. Wir haben mal Personal eingestellt, auch hat sich darauf vorbereitet, aber jetzt passiert im Grunde damit nicht viel. Ne? Und sollen die jetzt das ganze Personal bis 2028 vorhalten? Also es gibt mehr und mehr Unternehmen, die sagen, lasst uns doch die Gesetze entschlacken, aber einfach vorangehen, ja, mit dem ganzen Thema. Wir sind willig, wir wollen das. Gestern haben sich noch 15 Mittelständler zusammengeschlossen und das nochmal zum Ausdruck gebracht. Es gibt eine Menge Unternehmen, die wirklich an vielen Stellen auch sagen, wir wollen im Grunde eine inhaltliche Umsetzung der Lieferketten-Sorgfalt. Ja. Wir können es aber vielleicht möglicherweise etwas leichter machen als diese Corporate Sustainable Responsibility Directive, ja, also das sozusagen vielleicht nicht zu aufwendig zu machen, ja, und da muss man halt gucken, Regulierung an der Stelle hilft, ein gemeinsames Level Playing Field zu schaffen. Wenn wir ein europäisches Lieferkettengesetz haben, ist das im Grunde für deutsche Firmen auch besser. Sie haben auch, als das Deutsche verhandelt wurde, immer gesagt, lass uns doch gleich eine europäische Regulierung machen, dann haben wir nicht höhere Standards zu erfüllen als unsere europäischen Mitbewerber. Jetzt haben wir im Grunde einen europäischen Rahmen und den sollte man jetzt möglichst bürokratiearm, aber sozusagen ohne Aufgabe der inhaltlichen Substanz auch umsetzen.
Noch über den europäischen Rahmen hinaus, nämlich global, ist das Thema Sport und Menschenrechte. Und da sind Sie jetzt auch seit einiger Zeit für den DOSB aktiv. Mich würde das auch sehr interessieren, weil wir auch den Begriff Sportswashing haben. Da geht es darum, dass Staaten wie Katar und China sportliche Veranstaltungen nutzen, um über eine negative Menschenrechtsbilanz hinweg zu täuschen, muss man schon fast sagen. In Katar haben wir insbesondere auch über die Toten auf den Baustellen der Stadien gesprochen. Auch in der deutschen Debatte wird stark darüber gesprochen, wie Menschenrechte im Sport gefördert werden können. Aus Ihrer Arbeit für den DOSB, was können Sie uns da schon berichten? In welche Richtung entwickelt sich da die Diskussion?
Vielleicht ist es wichtig, nochmal zu differenzieren, was macht ein Verband wie der Deutsche Olympische Sportbund zur Umsetzung und Achtung von Menschenrechten in seiner Alltagsarbeit und was sind Sportgroßveranstaltungen? Ich glaube, das sind zwei Themen, die man nochmal sich so anschauen kann. Ne? Zum Ersten, der Deutsche Olympische Sportbund hat sich eine Menschenrechtspolicy erarbeitet, hatte uns da auch eingeladen, mit dabei zu sein, auch andere Menschenrechtsexperten. Die liegt inzwischen vor und ist auch meiner Meinung nach sehr umfangreich geworden und sehr gut, die natürlich Themen beinhaltet, wie im Grunde gehört da Doping zu. Ja, Gesundheitsschutz von Sportlern, ja, Übergriffe. Safe Sport nennt das der DOSB. Darum kümmern sie sich auch extra, dass es keine sexuelle Belästigung von Mädchen, von Jungen im Sport gibt. Also der Sport hat eine Menge Menschenrechtsthemen, die nicht nur mit Sportgroßereignissen zu tun haben. Ja, also ich glaube, da ist viel und der DOSB möchte jetzt auch das sehr systematisch mit seinen Verbänden, mit den Landessportbünden auch umsetzen. Ich glaube, das ist eine tolle Bewegung, dass man sagt, wir wollen den Sport im Grunde zu dem machen, was er eigentlich ist. Er soll Freude bringen, ja, und Bewegung und so weiter fördern. Aber er kann auf diese Themen, die ja immer wieder auch da sind, und wir erhöhen das immer wieder von Turnleistungszentren oder sonst wo, dass es wichtig ist, sich darum zu kümmern. Ne? Das ist der eine Bereich und ich glaube, da hat der DOSB sich, gerade der Deutsche Olympische Sportbund, auch gut auf den Weg gemacht und ist jetzt bei der Umsetzungsphase angelangt und da wird noch viel zu tun sein die nächsten Jahre. Das zweite ist die Frage Sportgroßveranstaltungen. Wie kann man die menschenrechtskonform machen? Die Debatte kam natürlich mit Katar auf, gerade auch wegen der Arbeitsbedingungen auf den Baustellen, auch in der Situation, dass viele Arbeitnehmer ihre Pässe abgeben mussten, in dieses Kafala-System von Zwangsarbeit im Grunde mit eingebunden worden ist. Man muss im Grunde sagen, dass Katar dann aufgrund der öffentlichen Kritik tatsächlich eine Menge verbessert hat an der Situation. Ja, also die Internationale Arbeitsorganisation hat dort ein Büro aufgemacht und mit der Nationalen Menschenrechtsinstitution zusammen damit auch drauf geguckt, die Katar auch hat. Ja, und vieles ist besser geworden. Das muss natürlich jetzt bleiben und ob das so bleibt, gilt es zu sehen. Ja, dafür gibt es auch dann wieder Überprüfungen, zum Beispiel der Nationalen Menschenrechtsinstitution. Ne? Und es ist aber auch wichtig, dass dann bei den Sportereignissen selber es nicht zur Unterdrückung von Journalisten kommt. Ja, dass nicht Fans benachteiligt werden, wenn sie homosexuell sind oder dass man verschiedenste Probleme haben kann mit Gewalt gegen Fans, sexuellen Übergriffen. In Katar hat man dann zumindest das erste Mal auch so ein Beschwerdesystem eingeführt. Das hat es schon bei den London Olympics 2012 gegeben, dass man so einen Mechanismus hatte, wo sich Betroffene von Menschenrechtsverletzungen schnell melden können, dann wurde ihnen geholfen. Das hat man jetzt das erste Mal für ein Fußball-Event in Katar gemacht und bei der deutschen Euro 2024 wurde das auch das erste Mal hier angewendet. Das heißt, es gibt eine Bewegung dazu, Sportgroßveranstaltungen doch auch menschenrechtskonformer zu machen. Ich glaube, das ist wichtig, es hat es auch in Paris in Ansätzen gegeben. Alle diese Ansätze sind noch nicht komplett oder perfekt, ja, sondern das sind Lernschritte, ja, die man feststellen kann. Auch bei der deutschen Euro wurde der Beschwerdemechanismus 3 Wochen vorher irgendwie bekannt gemacht. Den kannte kaum einer, als dann die Euro losging. Das hätte man im Grunde mit dem Ticketverkauf oder mit anderen viel eher alles machen müssen. Immerhin, der Weg ist sozusagen da. Auch die Euro 24 und die UEFA haben sich eine Menschenrechtspolitik gegeben, die auch sehr gut ist, die von den Arbeitsbedingungen in den Stadien, im Catering, Sicherheitskräften und so weiter, all diese Themen aufgreift. Das muss natürlich dann intensiv auch betreut werden. Die Bundesregierung hatte angestrebt, in der letzten Legislatur ein Konzept für Sportgroßveranstaltungen und Menschenrechte zu verabschieden. Das ist noch nicht erfolgt. Das könnte jetzt von der neuen Regierung weiterverfolgt werden, weil diese Sportgroßveranstaltungen kommen halt auch immer wieder. Und ich glaube, es wird auch zu einem Markenzeichen, hoffe ich, werden, wenn man sich für Olympia bewirbt. Ja, und auch Deutschland und auch der DOSB strebt ja eine Olympia-Bewerbung, wann auch immer, 2040, an. Und dann ist es, glaube ich, auch gut, man ist dafür gewappnet, dass man einfach weiß, wie man wie man das von Unternehmen erwartet, dass sie im Grunde ihre Lieferkette klärt, können das auch in Sportgroßveranstaltungen, die auch riesige Events sind, auch mit riesigen Einnahmen sozusagen, belohnt werden dafür, für die Veranstalter, da ist es durchaus möglich, sowas mitzubedenken. Ja, vom Stadionbau bis hin zu Sicherheitskräften. Das sind, glaube ich, wichtige Themen, die dazugehören. Ja, und wir sind auf dem Wege dahin. Ja, nichts ist perfekt, glaube ich, gerade im Umgang mit Sportgroßveranstaltungen bislang, aber viele wichtige Schritte sind gemacht. Ja.
Vielen Dank. Vielleicht eine Frage. Sie haben jetzt schon angesprochen, mehrfach, dass die alte Bundesregierung bestimmte Aufgaben noch nicht abgeschlossen hat. Die Legislatur ist ja auch frühzeitig geendet und die neue Regierung ist noch nicht im Amt. Wir haben aber schon die Bundestagswahlen erfolgreich hinter uns gebracht und 630 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Viele davon sind neu. Das Deutsche Institut für Menschenrechte wird zu mehr als der Hälfte durch den Deutschen Bundestag finanziert und noch über Drittmittel. Das heißt, der Bundestag ist sehr committed, zumindest seit 10 Jahren, seit dem Dimmer-Gesetz. Wie möchten Sie in den Bundestag hineinwirken, dass auch die jungen und neuen Abgeordneten den Wert des Deutschen Instituts für Menschenrechte wahrnehmen, das Deutsche Institut für Menschenrechte in seiner Breite, die wir heute auch schon diskutiert haben, auch zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch für ihre eigene politische Arbeit nutzen können?
Ich meine, zum einen erstellen wir ja jährlich den Bericht zur Lage der Menschenrechte in Deutschland. Der nächste wird im Dezember rauskommen. Der wird auch immer allen Bundestagsabgeordneten zugeschickt, auch richtig noch in gedruckter Form. Ich glaube, das ist wichtig und wir bieten auch allen Mitgliedern sozusagen Kommunikation an. Ja. Natürlich werden wir in den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe eingeladen. Aber das ist ja auch nur ein Teil unseres Pakets. Dort legen wir sowieso regelmäßig Bericht auch ab, was wir machen und so weiter, stehen zu Debatten, Austausch, Gespräche, auch für Anregungen zur Verfügung. Aber natürlich gilt es auch, viele andere Ausschüsse zu erreichen. Ja, also wenn wir über Gewalt gegen Frauen arbeiten, muss halt der Ausschuss, der für Frauen und Familien zuständig ist, Wenn es um Wohnung geht, muss halt der entsprechende Ausschuss tätig werden. Also Sie merken, wenn es um Bildungs- oder inklusive Bildungspolitik geht, muss der Bildungsausschuss, also die viele Gesundheitsausschüsse sind mit diesen Themen befasst. Und wir versuchen schon, wir sind jetzt ja seit 10 Jahren im Grunde beim Bundestag auch angesiedelt, wo wir auch logischerweise sehr gut hingehören, sozusagen in diesen Ausschüssen auch regelmäßig aufzutauchen. Wir versuchen auch nochmal, das werden wir mit dem Bundestag oder mit der Bundestagsverwaltung langfristig auch reden, ob wir nicht ein Recht haben, auch Informationen Ausschüssen zur Verfügung zu stellen. Ja, wir müssen bei Anhörungen immer noch von einzelnen Parteien eingeladen werden, was wir eigentlich gar nicht wollen, weil wir sind überparteilich und wir wollen dann nicht von der einen oder mal von der anderen Partei eingeladen werden. Das gäbe uns ein unnötiges Geschmäckle. Eigentlich müssten wir die Möglichkeit haben, auch tatsächlich als unabhängige Institution dazu eingeladen zu werden. Aber ich glaube, wir haben unseren Bericht die letzten Jahre immer der Bundestagspräsidentin auch übergeben. Und es wurde auch sehr positiv aufgenommen. Und wir hoffen, dass diese Arbeit sich intensivieren kann, weil wir berichten, das Parlament kontrolliert ja eigentlich auch die Bundesregierung. Und wenn wir sozusagen aus menschenrechtlicher Sicht Anmerkungen haben, Empfehlungen haben, ist das, glaube ich, gut, das dem Parlament auch zu präsentieren.
Lieber Windfuhr, ich bedanke mich nicht nur für das sehr, sehr spannende Gespräch im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung, sondern auch für die ohnehin sehr, sehr gute Zusammenarbeit, die wir seitens Konrad-Adenauer-Stiftung auch mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte jetzt seit vielen Jahren haben. Wir sind ja Mitglied im Deutschen Institut für Menschenrechte und auch im Kuratorium. Und es ist wunderbar, dass wir über diese sehr schwierigen Themen zum Teil immer sehr, sehr konstruktiv diskutieren dürfen.
Ja.
Und auch im Podcast.
Herzlichen Dank auch dabei zu sein und genau im Gespräch zu sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Herzlichen Dank auch für das konstruktive Engagement der Konrad-Adenauer-Stiftung bei uns.
Dankeschön und viel Erfolg weiterhin für Ihre Arbeit.
Danke auch.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.